So, dann erstmal herzlich willkommen zu Gory Mood, dem neuen Filme-Podcast.
Herzlich willkommen.
Mit der Vorliebe für Horrorfilme. Ich bin Niklas und neben mir sitzt mein sehr geschätzter Freund Mario.
Hallo, liebe Leute, ich bin der Mario, auch gerne Oldschool-Dino und ich gebe mal weiter an meinen Kollegen.
Danke sehr. Ja, das ist jetzt unser erster Anlauf, generell einen Podcast zu starten. Deswegen seht es uns nach, falls es noch ein bisschen holpelig sein sollte. Wir werden versuchen, das Format hier erstmal monatlich rauszubringen, mit dem Ziel, es dann halt zweimal pro Monat rauszubringen. Und wie der Name Gory Mood schon erahnen lässt, ist es halt vorwiegend um das Thema Horror.
Wobei und Fantasy vielleicht auch noch ein bisschen Horror, Fantasy oder keine Ahnung.
Genau.
Auf jeden Fall Filme ab der Norm.
Genau, das ist halt so der grundlegende Tenor halt von dem Podcast. Wobei wir uns auch nicht hundertprozentig jetzt nur auf das Thema Horror spezialisieren wollen, weil es halt auch weit ab vom Horror-Genre ja auch genug Filme gibt, die irgendwo was haben, was sie besonders macht.
Definitiv.
Und das ist jetzt halt nicht abwegig, dass jetzt hier mal ein Film vorkommt, der vielleicht auch irgendwie der Komödie oder, keine Ahnung, vielleicht auch mal irgendwie dem fantastischen Film ähnlich ist.
Oder Filme aus der Mondo-Reihe, keine Ahnung. Also wirklich sehr facettenreich, ja.
Das wäre erstmal so der grundlegende Gedanke hiervon. Zum generellen Aufbau, damit ihr es einmal schon vorweg wisst, erste Folge sollte man sich ja eigentlich von jedem Podcast einmal anhören, ist, wir werden versuchen, ab Folge 2 immer zwei Filme zu besprechen. Genau. Das soll eigentlich 20 bis 30 Minuten pro Film dauern, sodass dann so eine Folge so eine knappe Stunde ungefähr dauert.
Und ihr sie dann ganz gemütlich in zwei Happen sehen könnt.
Genau, dass wir dann halt in der Mitte
hören, einmal so Entschuldigung, nicht sehen, hören.
Dass das irgendwann nochmal als Filmformat rauskommt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber wir machen es jetzt erstmal nur als Audio-Podcast. Deswegen, wir werden jetzt bei der ersten Folge erstmal darauf eingehen, wer wir halt überhaupt sind, wie wir halt darauf gekommen sind, einen Podcast zu machen, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben und warum wir halt jetzt gedacht haben, so das ist der Moment, dass wir einen Podcast gemeinsam machen müssen. Mhm. Und wenn deswegen in dieser Folge auch nur einen Film besprechen, der da ist.
Dawn of the Dead, der Klassiker von George R. Romero.
Genau, von 1978. Warum wir diesen Film uns ausgesucht haben, ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Denn Dawn of the Dead hat für mich meine Sammelleidenschaft begonnen. Und bei dieser Sammelleidenschaft bin ich Mario über den Weg gelaufen.
Das stimmt.
Muss mittlerweile, glaube ich, knappe 9 Jahre her sein. Ich glaube, das war 2015.
Ja, das kann sein. Da war ich noch in der Videothek auf jeden Fall. Habe ich dort gearbeitet. Niklas war ein Kunde aus der Videothek und ich habe mit ihm halt ganz viel über bestimmte Filme gesprochen, die ich halt in meinem Leben gesehen habe. Ich bin halt ein bisschen älter, ich bin 47, ich werde 47 diese Woche sogar.
Ja, diese Woche.
Auf jeden Fall, er hatte dann mit mir gesprochen, welche Filme denn sehr lohnenswert sind aus der älteren Generation, was Horror und so weiter angeht. Er möchte jetzt gerne anfangen zu sammeln und ich habe ihn halt Dawn of the Dead empfohlen. Und er war dann in einem anderen Verkaufsladen von Dennis, der ihnen den Film besorgen sollte. Und ich war auch in diesem An- und Verkauf, um hin und wieder mal nach Filmen zu stöbern. Und der hatte mich dann gefragt, ob ich ihm Dawn of the Dead besorgen könnte, damit er ihm den Niklas verkaufen könnte, was sehr lustig war. Dann hatte sich aber alles geregelt, dass wir den Film dann nicht von ihm geholt haben. Und ja, das war dann auch einer der ersten Sondereditionen, die du von Dawn of the Dead hattest. Ja.
War meine erste Sonderedition.
Ah, ist so schön. Da bin ich sehr geschmeichelt, weil ich die nämlich mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt gekriegt habe.
Ja, ich habe die
immer noch sehr toll finde.
Da habe ich mir auch gedacht, so, das wäre ein wirklich tolles Geschenk. War irgendwie vor 1 oder 2 Jahren. Und ich bin sehr dankbar, dass du so positiv über unser erstes Kennenlernen redest. Denn ich glaube, wenn man jetzt mal von der grundlegenden Prämisse, wie wir uns kennengelernt haben, einmal ausgeht, hätte, glaube ich, keiner wirklich davon gerechnet, dass das mal eine wirklich gute Freundschaft
absolut
werden
nicht
würde. Ich glaube, ich war eher so eine Persona non grata in der Bibliothek.
Ja, am Anfang warst du ein sehr seltsamer und sehr komischer Zeitgenosse. Aber dann mit der Zeit hat man halt gemerkt, wow, super Gemeinsamkeiten, gerade was Filme und Filmsammeln angeht. Ich fand es natürlich immer total riesig, wenn ich den Niklas alte Filme aus den 70ern oder 80ern empfehlen konnte, die er dann nachholen konnte. Und dementsprechend hat er sich schon ein unfassbar gutes Filmwissen angeeignet, was ich immer sehr toll finde, wenn ich mit Niklas über Filme rede. Das wird auf jeden Fall immer eine Sache, das könnte Stunden.
Das hat ja auch teilweise schon Stunden gedauert.
Absolut, absolut.
Also früher, als wir uns dann kennengelernt haben und dann halt auch erstmal so eine etwas innigere Freundschaft aufgebaut haben, hatten wir, das weiß ich noch ganz genau, immer den Dienstag als unseren Tag, wo wir uns immer getroffen haben.
War ja unser fester Tag.
Da haben wir uns dann immer im späten Nachmittagsbereich getroffen, hatten angeplant, ein bis zwei Filme zu gucken, sodass man dann halt irgendwie an so zu einer gottgenehmen Zeit, so 22 Uhr, 23 Uhr dann damit fertig ist. Man hat ja fußläufig voneinander gewohnt. Und es ist ja dann meistens dann so, ja, 2, 3, 4 Uhr geworden. Wir hatten dann immer, wir sind aufgestanden, waren eigentlich schon bei der Verabschiedung, haben dann erst im Wohnzimmer gestanden, quasi da, wo wir gesessen haben, nur dass wir halt dann unsere Position von Sitzen zu Stehen transferiert haben, sind dann weitergegangen zu dem Flur.
Ne, wir sind erst an der Vitrine mit den Filmen hängen geblieben.
Genau, die Filmvitrine. Dann nochmal dieser Durchgang zwischen Wohnzimmer und Flur. Mhm. Dann nochmal im Flur und dann nochmal an der Ausgangstür.
Ja, also dass die Nachbarn sich nicht beschwert haben, dass wir da so lange noch auf dem Flur gequatscht haben. War aber schön, war eine schöne Zeit.
Ja, total.
Wirklich, haben auch da viel gezockt zu der Zeit auch, viele Filme geschaut.
Das ist super.
Ja, Niklas, wie bist du denn sonst noch so an deine Sammelleidenschaft?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wie schon anfangs erwähnt, Dawn of the Dead war natürlich halt irgendwie so dieser eine Film, der mich wirklich zum Sammeln gebracht hat. Aber man muss, glaube ich, eher da auf diese Grundlage eingehen, wie diese Leidenschaft zum Film halt überhaupt gekommen ist. Mhm. Und die lag ja schon auch ungefähr in der gleichen Zeit. Vielleicht nochmal so 2 Jährchen früher, so Ende meiner Schulzeit. Abi habe ich gemacht 2016 und ich glaube halt Anfang der Abiturzeit. Da hatte ich mich ja erstmal angefangen damit halt so mit Filmen zu beschäftigen, also wirklich dem Filme machen und habe mich damit sehr viel beschäftigt. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass man halt so mit den Filmen, die man halt so rein im Fernsehen sieht, dass die nicht unbedingt so maßgebend sind für das, was man halt selbst machen möchte. Und habe mich dann halt mal so ein bisschen mit älteren Filmen beschäftigt. Und da ich immer schon irgendwie Zombie-Filme total toll fand, habe ich mich dann halt angefangen damit zu informieren, so, ja, was waren denn so die ersten Zombie-Filme? Und dann habe ich halt gesehen, ja, hier, Night of the Living Dead. Der wirkte mir für mein damaliges Verhältnis von Filmen und was ich halt so von Filmen erwarte, ein bisschen zu langweilig.
Okay.
Aber Dawn of the Dead, der dann ja auch wirklich dann auch nochmal noch ein, ja, irgendwo auch einen höheren Stand hatte und auch irgendwie noch maßgebender war als jetzt
ja, der war ja Night auch permanent auf Gaspedal,
Dawn of the Dead. Das stimmt.
Night of the Living Dead hat es ja einen sehr slowen Film, aber einen sehr stimmungsvollen.
Ja.
Aber
auch dem Schwarz-Weiß geschuldet,
finde ich. Auch wo ich den damals das erste Mal gesehen habe, in jungen Jahren, fand ich den eigentlich auch erstmal ganz komisch, weil Schwarz-Weiß fand ich befremdlich.
Muss da halt erstmal wirklich reinkommen, ne?
Ja,
ja, und dann habe ich mich halt über Dawn of the Dead informiert. Mhm. Und das war noch genau zu der Zeit, wo der Film auch noch, obwohl er halt schon so uralt war, verhältnismäßig uralt, immer noch auf dem Index war. Ich glaube sogar, der war sogar noch beschlagnahmt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das heißt, das war dann quasi so ein, wie so ein Sprung in so ein Tauchbecken, wo man dann quasi so ganz schnell irgendwie alles lernen musste, was halt so dieses Filmesammeln angeht. Und dann habe ich dann erstmal dann so diese ganzen Webseiten kennengelernt, wo man dann halt dann so auf irgendwelchen Filmbörsen dann irgendwie online dann irgendwie hier Filmmundo, Rote Erdbeere und sowas, wo man dann halt solche Filme dann herbekommen konnte. Das war nicht meine erste Anlaufstelle, sondern die erste Anlaufstelle war ja dann halt hier diese lokalen An- und Verkäufe. Und ich wusste, dass es da einige gibt, die halt auch sehr viele Filme verkaufen. Und hatte mich dann halt beim Dennis gemeldet und einmal gesagt, so, Dennis, kannst du mir den Film besorgen? Und Dennis, ich möchte jetzt hier nichts Schlechtes über ihn sagen, aber der ist schon ein sehr, sehr lustiger Charakter. Und ich hatte ihm nur gesagt, so, und er kannte den Film halt nicht. Das hat man ihm halt direkt angemerkt, weil er sich einfach nur einen Zettel genommen hat und auch mehrfach nachgefragt hat, wie heißt der Film? Ich so, ja, Dawn, D-A-W-N, of the Dead, D-E-A-D. Und der dann so, ah, ja, klar, mach ich, besorge ich dir, kein Ding, besorge ich dir, ne? Und ich bin original täglich von dem angerufen worden und habe jeden Tag gehört, so, hör mal, also Dawn of the Dead habe ich jetzt nicht, ne? Aber dafür hier so ein Land of the Dead oder Diary of the Dead oder Mixtape of the Dead und sowas.
Ja, ja.
Und ich dann jedes Mal so, nee, brauche ich nicht, nee, will ich nicht. Dann kam halt der Moment, wo ich ja dann häufiger mal in die Videothek auch gekommen bin. Und ich dann halt irgendwie durch einen Zufall dann halt einfach mal gesagt habe, dass ich ja hier den Dawn of the Dead suche. Und wir uns dann, glaube ich, zeitgleich dann mal in dem Laden von Dennis, glaube ich, auch mal gesehen haben, wo du, glaube ich, gerade drum und dran warst, die Extended oder Ultimate Cut Edition da bei dem abzugeben. Ja. Und ich dann halt in dem Moment gesagt habe, so, ja, ist jetzt lieb, aber jetzt habe ich mir schon die Blu-ray, die DVD von Anchor Bay aus den USA bestellt. Und dann, vielleicht nochmal, um jetzt nochmal so diesen Haken zu dem Anfang zu schlagen, kam dann halt dieser Moment, dass ich mir dann halt Dawn of the Dead unfassbar häufig in allen Schnittfassungen halt angesehen habe und versucht habe halt ganz viel auch von dem Filmschaffenden von Romero und von Dawn of the Dead zu analysieren, wie damals halt so Filme, die halt komplett auf analoge Technik gesetzt haben, wie die halt aufgebaut waren.
Ja.
Und von dort aus hat sich das dann immer, immer weiter entwickelt. Irgendwie habe ich so eine Vorliebe für Horror ja generell gehabt. Dann habe ich halt erstmal gesehen, was ist, dass das halt so ein riesiges Loch ist, wo man dann da halt irgendwie eintauchen
der
muss.
Der Eisberg, meinst du?
Genau, also man kratzt so an der Oberfläche und sieht dann irgendwo mal eine schöne Edition stehen und am Ende geht man dann halt irgendwie dann so voll darin auf und sieht dann halt so, was es für tolle Editionen gibt und halt irgendwie, dass man dann, irgendwann ist man halt so ein richtiger Profi da drin geworden. Um das mal auf dich jetzt zu bringen, du, der jetzt auch lange in der Videothek gearbeitet hat, hattest ja permanent Filme um dich herum.
Das war ein Traum. Die ganze Zeit nur mit Leuten über Filme quatschen, die die Videothek besucht haben. Das war schon ein sehr toller und schon ein sehr, sehr befriedigender Job, muss ich sagen.
Wie war das denn bei dir gekommen, dass du denn halt so ein Filmliebhaber
geworden bist? Ja, es ist meinem Vater zu schulden, tatsächlich. Ich bin, wie gesagt, ich werde 47, bin eine andere Generation als Niklas, also ein bisschen. Und mein Vater hatte früher eine große Videosammlung. Also der hatte sich immer Filme in der Videothek ausgeliehen, hat die dann auf Beta kopiert, später dann auf VHS. Und wir hatten natürlich immer unfassbar viele Filme zu Hause. Und mein Vater war auch sehr liberal, was Filme anging. Also ich durfte nicht alles durch die Bank gucken, aber schon fast. Also auch die ganzen Horrorfilme aus den 80ern und so weiter. Habe ich alle gesehen, fand ich ganz toll. Und lustigerweise noch ein kleiner Funfact nebenbei. Dawn of the Dead war einer der letzten Filme, vor denen ich noch Schiss hatte. Ja, ehrlich. Ich habe Dawn of the Dead als Jugendlicher, fand ich ganz schlimm, komischerweise. Auch Zombie-Genre fand ich ganz schlimm.
Hat ja auch, also man muss ja sagen, was mir halt als allererstes, als ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, was mir in den Gedanken gekommen ist, war ja so schon diese nervenzerfetzende Musik am Anfang.
Goblin, ja.
Ja, also dieses.
Da sind meine Kollegen damals voll amok gelaufen. Wir waren chillig bei mir. Ich habe gesagt, komm, soll ich mal hier den Dawn of the Dead reinmachen? Da war ich irgendwie, keine Ahnung, 24 oder so. Und wir mussten den Film abbrechen, weil meine Freunde auf den Soundtrack von Goblin nämlich gar nicht klargekommen sind. Aber zurück zum Punkt. Bin halt generell mit Videofilmen groß geworden, als es dann früher Medion gab, eine Videothek, die ich besuchen durfte, weil die ja einen separaten, indizierten Pornobereich hatten.
Mhm.
Und ja, Filme haben sich halt mein Leben lang durch mein Leben gezogen. Also auch wenn ich irgendwie, ich gucke lieber einen Film, als wenn ich mir ein Album anhöre.
Ja.
Ganz komischerweise, auch beim Saubermachen oder so, läuft immer irgendwie ein Film nebenbei. Ja, und dann fing es halt an, mit VHS-Kassetten zu sammeln, die richtig dicken, schönen Verleihversionen noch. Und dann kam irgendwann das gelobte Land für mich. Also Laserdisc bin ich nicht drauf eingesprungen.
Aber ja, dann kam, sehr teuer,
ja,
ne?
Dann kam aber das gelobte Land in Form von DVDs. Was ich sagen muss, schon so einer der wichtigsten Medien
für mich. Es gab in dem Kampf lustigerweise noch irgendwie zwischen Laserdisc und halt VHS-Kassetten und sowas, als dann dieser Übergang war zur DVD, gab es noch diesen kurzen Versuch, die Magnetspule von den VHS-Kassetten auf digital umzusetzen, dass es halt Videorekorder gab, die quasi die Dateien gelesen haben, sodass man HD-Footage quasi von einer VHS-Kassette nehmen konnte.
Aber das wusste ich nicht, keine Ahnung.
Das ist so eine Technik, die hat sich irgendwie nie durchgesetzt.
Ja.
Aber man konnte quasi VHS sogar digital nutzen.
Ach cool, das wusste ich.
Guck mal.
Ja, habe ich da was gelernt.
Lehrauftrag.
Ist ja immer so. Ist ja immer so. Naja, und dann fing es mit dem Sammeln eigentlich so richtig an, als ich meinen ersten DVD-Player hatte, den ich mir für 600 € oder so geholt habe. War aber auch direkt einer, der code-free war, was mich sehr gefreut hat.
Ja.
Und dann war eigentlich das Fatale das erste Mal auf dem Trödelmarkt. Weil man hat einfach den ganzen geilen Stuff aus meiner Jugend und Kindheit, die Horrorfilme und so weiter, hat man jetzt einfach alle bequem auf DVD bekommen. Nicht mehr zurückspulen, saugeile Qualität, was super war natürlich immer die Extras.
Kapitelmarker, früher sogar noch so ein kleines Büchlein damit bei.
Ja, genau. Und ja, seitdem sammle ich eigentlich.
Und wenn du gut damit umgegangen bist, kein Verschleiß mehr. Das war
richtig,
natürlich auch so eine Sache.
Richtig.
Ich meine, ich kenne das ja nur noch so wirklich so aus den letzten Atemzügen, dass mein Vater noch irgendwo mal Ende der 90er Jahre oder so, dass dann noch irgendwie so ein paar vereinzelte VHS-Kassetten immer noch irgendwie so in den Märkten waren oder irgendwie so um die Jahrtausendwende. Boah, keine Ahnung, ich glaube, der hat irgendwann mal Jurassic Park irgendeinen Teil davon ausgeliehen. Du hast nichts mehr gesehen auf der Kassette.
Ja.
Die war so abgerannt und irgendwie unten flimmern, oben flimmern, in der Mitte halt irgendwie
das Bild so leicht verschoben. Also ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Wenn es nicht richtig ist, seht es mir bitte nach. Aber ich habe mal irgendwo gehört, dass die erste DVD-Veröffentlichung in Deutschland Twister, der jetzt übrigens neu aufgelegt wird und ganz bescheuert aussieht, der Trailer.
Twister würde ich sagen, weil er ja irgendwo auch mit einem Horrorthema spielt, also mit so dieser menschlichen Angst, dass man halt irgendwie so alles verliert oder dass halt irgendwie so was, so eine Umweltkatastrophe kommt, würde ich jetzt auch noch so weit fassen, dass man auch irgendwie über so einen Film zum Beispiel ja auch noch reden kann. Weil auch ein weiterer Teil von unserem Podcast sollte ja auch so sein, dass wir auch mal wieder ein bisschen mehr so ans Filme gucken kommen, dass wir halt diese alte Tradition auch wieder aufleben lassen und dass wir uns dann entweder gemeinsam einen Film angucken, was wir auch in letzter Zeit jetzt auch schon mal wieder häufiger geschafft haben, oder dass wir uns halt mal dann so Hausaufgaben quasi aufgeben, die dann allerdings auch mal wirklich beherzigt werden. Nicht nur, dass man dann quasi so diesen regen Filme-Austausch hat und dass man dann irgendwie 50-50 irgendwie in seiner Sammlung hat, 50% Mario, 50% von Mario habe ich, 50% von mir hat Mario.
Ja.
Aber dass man auch wirklich mal diese Filme sich anguckt.
Definitiv.
Und da habe ich schon sehr viele Sachen, wo ich mir denke, so die würde ich dir gerne mal zeigen oder da würde ich mich sehr darüber freuen, dass du dir die mal anguckst. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch für dich, dass du mir dann noch einige Sachen mitgibst.
Ja, da sind noch ein paar, Filme, die ich dir unbedingt zeigen muss.
Ja, was ja auch noch, aber wo man auch noch dazu sagen muss, was ja auch noch ein Punkt ist, der uns beide ja auch noch sehr miteinander verbindet, wo dann eine Edition von dir rübergekommen ist zu mir, die früher uns irgendwie verbunden hat, ist ja Killer Joe auch.
Killer Joe.
Ja. Ein Film, den man auch eigentlich besprechen sollte.
Sehr, sehr guter Film.
Ja.
Durch den Film auch so ein bisschen meine Liebe zu Matthew McConaughey.
Total.
Weil ich mochte den früher nicht. Früher hat er ja nur so diese ganzen Schnulzen gemacht und diese romantischen Filme. Aber als ich den dann das erste Mal dann in Der Mandant gesehen habe.
Mandant ist auch super.
Habe ich nur gedacht, so, aber schon ganz cool. Und dann ja halt diverse Filme gewusst hat. Und Killer Joe ist tatsächlich einer von den Filmen, wo ich mir dachte, so wow. Und
ja,
seitdem sehe ich
ja
den auch wirklich richtig, richtig gerne.
Ja, Killer Joe ist ja von William Friedkin.
Exorzist-Regisseur.
Ne? Genau, möge er in Frieden ruhen. Also, und William Friedkin, letztes Jahr gestorben, hat Meisterwerke rausgebracht wie French Connection, Der Exorzist, Killer Joe. Also, der hat schon einige wirklich harte Sachen rausgebracht, die wirklich auch schon immer irgendwie abseits des Mainstream-Kinos waren. Und Killer Joe ist meiner Meinung nach wirklich ein total toll besetzter, super gespielter Film, der, glaube ich, nicht nur meine Meinung, Matthew McConaughey hat diesen Film ja angenommen, weil der halt so kontrovers war.
Richtig, genau.
Und er hatte ja so ewig lange keine Filme angenommen, um diese ganzen Schnulzen halt nicht mehr machen zu müssen.
Ja.
Und hat dann dieses Filmangebot bekommen, was, soweit ich das gehört habe, William Friedkin ihn auch nur gesendet hat, irgendwie so, um irgendeinen Hollywood-Star da irgendwie so mit reinzubekommen und irgendwie nicht mal damit gedacht hatte, den dann zu bekommen. Auf jeden Fall, und er hat dann wirklich eine total tolle, unfassbar ekelhafte Rolle abgeliefert, wo man dann auch mal gesehen hat, so dieses Setting in seinem Heimatort Texas und dann halt auch so dieser harte, ekelhafte, doppelmoralische Polizist, der war für ihn einfach, war eine super Rolle. Also ich könnte mir wirklich niemanden in dieser Rolle besser vorstellen als ihn.
Nee.
Und ich glaube, das war der zweite Horrorfilm in Matthew McConaugheys Leben. Texas Chainsaw Massacre Teil 3, glaube ich.
The Beginning?
Oder ja, Beginning, ne?
Ja, ne, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber
ich glaube, bei Leatherface, der dritte Teil, da hat ja Viggo Mortensen. Und in Teil 4 war dann Matthew McConaughey.
Und René Zellweger war tatsächlich auch dabei.
Ja, das war ja die mit Matthew McConaughey zusammen.
Ja, genau.
Genau, das war auch ein lustiger Film.
So wie Ant-Man ja auch in einem Halloween 5 Teil dabei war, oder 4.
Sexiest Man Alive, meinst du?
Ja, aber ich mag den. Ich finde den cool. Dann ging der Niklas mir nämlich die ganze Zeit auf den Keks, weil ich hatte nämlich Killer Joe in der Blu-ray.
Und ich habe den überall nur auf DVD gefunden.
Und dann ging der mir die ganze Zeit echt ziemlich hart, oh, komm, kannst du mir noch verkaufen hier? Und irgendwann habe ich mir den halt dann gekauft, damit ich den Niklas den geben konnte.
Der wollte den auch wirklich nicht aus der Videothek loslassen, auch zum Ende hin. Immer dann so, nee, den kann ich nicht rausgeben. Nee,
den habe ich da eigentlich relativ...
Du hast mir die DVD gegeben.
Stimmt.
Die DVD konnte ich mir kaufen.
Stimmt.
Die habe ich auch zu einem sehr humanen Preis bekommen und ich habe mich riesig darüber gefreut.
Ja.
Und jetzt habe ich die Blu-ray. Die alte Blu-ray aus der Videothekenzeit ist jetzt in meinem Besitz.
Ja.
Und du hast jetzt meine DVD. Und das sind Teile in deiner und meiner Sammlung, die uns auf ewig verbinden werden.
Das stimmt. Weil das Schöne ist, zu Weihnachten und Geburtstag gibt es natürlich, was gibt da? Film, ne?
Genau.
Und dann macht man sich Mühe und kriegt immer so eine schöne Sonderedition oder so, was immer sehr, 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 sehr schön ist.
Ja, da haben wir schon sehr schöne Sachen irgendwie gegeben.
Absolut. Ne? Aber nochmal zurückzuführen auf Dawn of the Dead.
Genau. Ja, Dawn of the Dead, meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk.
Definitiv. Ich mag aber eher mehr den Romero-Cut.
Ich nachvollziehen. Ich finde, der Romero-Cut, der ist auch ein bisschen ruhiger, so in Summe. Ich fände es halt schön, so der Romero-Cut mit der Musik von Goblin damit bei.
Das stimmt.
Wäre halt das so,
das vermisse ich da auch leider sehr schmerzlich.
Ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt gewesen.
Definitiv.
Der Film Dawn of the Dead ist ja 1978 in den USA entschieden.
Mhm.
Wir hatten es gerade nochmal nachgeguckt.
79 in Deutschland.
Und Night of the Living Dead war ja, glaube ich, von 69 oder 68.
68, 69.
Da waren ja nochmal 10 Jahre zwischen. Und ich glaube auch, George R. Romero selbst hatte nicht unbedingt, als er Night of the Living Dead gemacht hat, die Idee, dass das eine Trilogie werden sollte.
Nicht.
Oder dass das halt überhaupt so ein ganzes Zombie-Franchise
auf seiner Hand werden sollte. Da waren es ja auch keine, in Night of the Living Dead, meine Güte, waren es ja keine Zombies, sondern wurden ja als Ghule benannt.
Genau. Das war ja noch irgendwie so eine ganz komische Sache. Ich finde, es ist sehr interessant, sich überhaupt diese Entstehung anzugucken von dem Zombie im Film, was auch extrem interessant ist. Und da gibt es auch total tolle Bücher und andere Podcasts und was weiß ich alles zu. Der erste Zombie-Film an sich war ja White Zombie.
Richtig, genau. 38?
Ist ja so alt.
Oder noch oder ist er aus den 60ern?
Ich weiß es nicht.
Wir wissen es nicht.
Das ist jetzt so eine Sache, die kann man ja wenigstens einmal ganz schnell dann mal nachgucken. Also White Zombie, wo nachher auch die Band von Rob Zombie benannt ist.
Ein sehr toller Künstler, auch wenn ich nicht jeden Film abfeiere. Er hat sehr
nachgelassen. Ja, vor allem sind die späteren halt. Ne? Die sind jetzt echt nicht mehr so besonders gut. Nee, hast du recht, 1932.
Ah, 32 sogar. Guck mal, ich mich um 6 Jahre ver...
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so alt ist, der Film. Ich habe den selbst nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe den auch nicht gesehen.
Aber darauf geht ja dieser Name Zombie zurück.
Richtig.
Und sehr viele Filmemacher sträuben sich ja irgendwie in Filmen davor, irgendwie diesen Namen Zombie zu nehmen. Dann nehmen die ja irgendwie lieber Infizierte oder Beißer oder Renner oder sonst irgendwelche bescheuerten Namen.
Wegsnacker.
Genau.
Die alten Wegsnacker.
Und... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass George R. Romero damit gerechnet hätte, damit so die Welt so zu revolutionieren.
Ja, er hat ja auch, so wie ich gehört habe, ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, dass aufgrund von Night of the Living Dead in Amerika ja eine FSK-Einstufung erstmalig dann ins Leben...
Ach krass.
Ja.
Dass sie dann halt dieses Rating-System dann da
eingeführt
haben.
Genau, richtig.
Ja, ich meine, wenn du sowas schaffst mit einem Film, dann bist du zwar irgendwo unten durch... Aber auf der anderen Seite kannst du dir sicher sein, im Laufe deines Lebens wirst du irgendwie zu so einer lebendigen Kultfigur. Genau wie Frank Zappa dafür gesorgt hat, dass auf diesen Alben dieses E für explizit Content draufsteht.
Mhm.
Das hat Frank Zappa damals mit einem Jazzalbum ohne Gesang draufgekriegt.
Krass.
Da war ein Jazzalbum ohne Gesang, wo dann explizit Content warnt eure Eltern irgendwie so, das ist nicht für Kinder geeignet.
Da gibt es eine Triangel, die dich in den Wahnsinn treibt. Du musst da aufpassen, Kind. Oh Mann, gibt schon lustige Sachen. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob genau der Film, ob ein paar andere Filme mit dabei waren, aber ich meine schon, dass es halt aufgrund dessen damals da entstanden.
Ja, die 70er Jahre, die waren ja generell eine heftige Zeit. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr auf andere Filme hier in dem Podcast, also jetzt in dieser Folge eingehen, aber Last House on the Left zum Beispiel war ja auch 70er Jahre.
Ja.
Bloodfeast, das Original war, glaube ich, auch
60er.
Sogar 60er
Jahre. Ich meine 68.
Genau, also der kam dann, glaube ich, ja zur gleichen Zeit wie Night of the Living Dead dann ja ungefähr raus. Und das war eine Zeit, die quasi ja irgendwo so eine Art Renaissance im Kino halt gesorgt hatte.
Absolut,
Und
absolut.
ich glaube, abseits von dem Regisseur, von allem drum und dran, so einer der Hauptgründe, warum Dawn of the Dead überhaupt so erfolgreich werden konnte, war ja auch den tollen Effekten und Masken von Tom
Tom Savini.
Savini geschuldet,
Ja.
der ja auch zu dem Zeitpunkt auch kein unbeschriebenes Blatt war, genauso wie Romero.
Ja, hat ja vorher schon Freitag der 13. hat er ja die Effekte gemacht.
Genau,
Tom
Freitag der
Savini.
13. war ja auch schon sein Werk. Und da hatte sich George A. Romero ja wirklich einen wirklich richtig hochkarätigen Maskenbildner rausgesucht. Vor allem auch ein lustigerweise Maskenbildner, der es sich nicht scheut, auch mal in den Filmen selbst mitzuspielen.
Richtig, er ist nämlich auch Stuntman nebenbei.
Genau. Und
Der Schnurrbart des Todes.
ja, das war State of the Art damals, ne? Damit hast
Absolut.
du
Fukui, ja. Aber Tom Savini
ein
war ja
cooler Typ.
damals bei der Armee in Vietnam als Kriegsfotograf, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ah,
Ne?
okay.
Und dadurch konnte er, hat sich dann die Leichen und so weiter explizit angeschaut, damit er das halt dann später in seine Arbeit einfließen lassen konnte.
Okay.
Kleiner Fakt. Aber ist schon cool. Also Tom Savini, ich meine, in Zombie 2 hat er nicht mehr die Effekte gemacht, dafür hat er aber The Buried, glaube ich, gemacht. Ne, The Burning. Ja.
Aber sind auf jeden Fall beides auch noch Filme, auf die wir hier in dem Podcast eingehen
Ja,
sollten.
deswegen gehen wir mal wieder zurück zu Dawn of the Dead.
Land of the Dead würde ich auf jeden Fall
Oh,
in der
fantastisch.
nächsten Folge auf jeden Fall irgendwann mal ansprechen, in einer der nächsten Folgen.
Sehr, sehr gerne.
Und The Burning könnte sehr gerne mal eine Hausaufgabe werden, dass ich mir den mal angucke, weil den kenne ich ja tatsächlich noch gar
Ah,
nicht.
okay.
Ja, Tom Savini und seine Kriegsfotografie hat dafür gesorgt, dass der Film halt wirklich sehr gute Effekte hatte. Der, würde ich sagen, der einzige Nachteil, den der Film in seinen Effekten hatte, ist irgendwie tatsächlich so dieses
Sehr helle Blut, ne?
das helle Blut und die
Genau.
ein bisschen schlumpfig aussehenden Zombies.
Schlumpfig ist schön.
Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen so von Fassung zu Fassung auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Die sehen nicht in allen gleich blau aus, habe ich manchmal
Das
das Gefühl.
stimmt.
Ne? Ich glaube, die sehen in der Argento-Fassung, haben die das irgendwie so mit den Farben ein bisschen hinbekommen, dass die ein bisschen blauer aussehen. Und in der Original-Romero-Fassung, meine ich, sehen die nicht ganz so.
Ja.
Aber das ist eine Sache, da müssen wir, glaube ich, am Ende auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal generell zu dem Film. Du hast gesagt, dass das einer der Filme war, wo du noch sehr lange Angst vor hattest.
Ja, tatsächlich.
Was war genau der Auslöser? Also warum hattest du vor dem Film so lange noch Angst?
Ja, die Masse halt an Zombies und die waren halt, der Gedanke gegessen zu werden, ist ja schon nicht ein schöner Gedanke. Ne? Wenn man mal von seinem Hund gezwickt wurde im Bein oder so und jetzt sich vorstellt, dann nagt einer ein ganzes Stück raus. Der macht sich zur Snackbar, das ist dann nicht nett. Und nee, ich weiß nicht, also ich fand die ganze Atmosphäre, alles fand ich an Dawn of the Dead echt furchtbar.
Ja, weil es irgendwie so ein sehr nahbares Setting ist. Auch wenn man
Ja.
jetzt als Deutscher nicht unbedingt jetzt hier mit diesem großen Mall, Riesenkaufhäuser und sowas so bekannt ist. Ich meine, hier bei uns in unserer Gegend, größtes Kaufhaus, Rhein-Ruhr-Zentrum.
Rhein-Ruhr-Zentrum.
Danach kommt irgendwie zwar schon das Zentrum, was wirklich eines der größten
Ja.
Kaufhäuser ist, das ist der Limbecker Platz. Aber das ist ja irgendwie alles so stylisch irgendwie so gemacht. Und irgendwie so ein Kaufhaus, so ein 70er-Jahre-Kaufhaus wie damals in Dawn of the Dead, das ist irgendwie was komplett anderes. Und ich fand diese komische Stimmung, dieses Eingesperrtsein, auch wenn der Ort, wo man eingesperrt ist, enorm viel Freiheit bietet,
Ja.
merkt man, es ist trotzdem eigentlich ein Gefängnis.
Ja.
Und du weißt, draußen lauert eigentlich der ziemlich sichere Tod.
Ja, genau.
Und da finde ich, leiten wir zu einer sehr guten Stelle über, nämlich diesen Punkt, dass Dawn of the Dead ja als eine Art Medien- oder so eine Gesellschaftskritik
Ja,
gesehen werden
genau.
kann.
Konsumkritik.
Und wie viel ist es jetzt quasi wert, wenn du Zugriff auf alles hast, wie auf irgendwie Diamanten, auf tolle Kleidung, auf Sachen, die du dir in deinem Leben eigentlich niemals leisten könntest oder auf jeden Fall nie in dieser Masse
Ja,
leisten
zum Beispiel die
könntest?
Szene, wo sie Poker spielen und einfach die ganzen Geldstapel haben aus der
Genau.
Bank.
Die auch irgendwie dann teure Anzüge
Ja,
anhaben,
genau.
Pelzmäntel und alles. Du merkst irgendwann so, die Freiheit, die man als Mensch genießen möchte, die ist eigentlich wichtiger als alles andere, was dir halt irgendwie materiell gegeben werden
Richtig,
kann.
genau.
Weil es ist immer nur dieses Zusammenspiel zwischen Freiheit und in seiner Freiheit dann die jeweiligen Statussymbole dann irgendwie zu haben. Und ihnen wird halt die Freiheit in dem Fall genommen. Das finde ich ist halt einer dieser Punkte, der diesen Film halt, finde ich, sehr besonders gemacht hat. Und ich finde, diese Gesellschaftskritik ist, oder Konsumkritik, wenn man es auch so nennen möchte, ist deutlich nahbarer als die sehr amerikanische Gesellschaftskritik in Night of the Living Dead, wo es irgendwie um dieses
Rassismus.
Aufkommen von Vietnamkrieg,
genau,
Kommunismus,
richtig.
Rassismus und sowas ging. Also die Apartheid, die damals noch irgendwie thematisiert wurde. Das ist sowas, da kann man aktuell leider wieder ein bisschen mit relaten in der aktuellen Gesellschaft. Aber im Grunde ist man davon deutlich mehr verschont als noch damals in den 60er Jahren oder noch Leute, die halt wie
Romero,
der war ja glaube ich schon, der sah ja immer schon alt aus.
Ja,
ich glaube,
der war auch Mumie, schon immer so
der
alt.
War immer eine Mumie. Der ist ja glaube ich auch schon seit 2015 oder 16 oder so
tot. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, wann er gestorben ist.
Relativ
aber
lange, ja, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich diese Konsumkritik in Dawn of the Dead ist wirklich perfekt umgesetzt. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie man noch mehr zeigen könnte, dass es diesen Leuten, dass diese Leute eingesperrt sind mit dieser ganzen Freiheit, als wie er es gemacht
hat. Ja, und guckt ja auch da die Szene an mit den Plünderern, die dann ins Kaufhaus einbrechen wollten und die Leute denen halt vigoros verteidigt haben, weil sie dann die Besitzgüter ja doch verteidigen wollten, die heile
Stimmt.
Welt, die den kleinen Mikrokosmos, den sie sich ja da geschaffen haben.
Das der war doch ja diese Gruppe, die angeführt wurde von Tom Savini.
Tom Savini, ja? Genau.
Ja, genau. Eine Sache, da musst du mir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es ist ja, glaube ich, es ist ja schon wirklich eine Fortsetzung, die ja auch in dem Universum ja spielt von Night of the Living Dead.
Richtig.
Die Leute haben sich ja schon auch irgendwie damit arrangiert, dass es ja irgendwie diese Zombies gibt, glaube ich. Und deswegen sind ja auch am Anfang irgendwie dann diese
Jäger.
Schießwütigen
genau.
Amerikaner da, die da zusammen irgendwie gebackupt werden irgendwie von dem Militär,
die
dann da irgendwie so ja hingehen und dann sagen so, hier, da habe ich wieder einen getroffen, wenn dann da die Zombies drüber...
Ja, das war im zweiten Teil, also in Dawn of the Dead.
Genau.
Genau.
Das,
die daraus ein Happening gemacht haben.
Genau, und dann, wie sind die dann nochmal in das, wieso sind die überhaupt in dieses Kaufhaus gekommen nochmal? Wieso mussten die da reinflüchten?
Die waren ja anfänglich in dieser Radiostation oder in dieser TV-Station. Und dann hatte ja der Will Foray, wie heißt der nochmal?
Will Foray, glaube ich. Ja. Also Foray auf jeden Fall.
Der hatte ja die Schnauze voll hier mit seinem blonden Kollegen. Und dann sind ja die Blonde, ich weiß jetzt die Namen leider nicht.
Ach, die waren beide in dieser Spezialeinheit.
Ja, ne? Genau. Und die hatten ja die Schnauze voll und dann sind die mit dem Hubschrauber abgehauen.
Ja.
Und konnten halt perfekt auf dem Dach von hier Dingens, von dem Kaufhaus landen. Und wollten ja dann ein bisschen Vorräte auffrischen, ein bisschen tanken, dies, das. Und dann sind sie halt da verweilt. Haben sich halt quasi den eigenen goldenen Käfig.
Das ist eine sehr gute Metapher für das, was da passiert ist.
Ja,
ja, goldener Käfig. Ich glaube, George A. Romero selbst hat sich keine goldene Nase mit dem Film verdient.
Nee.
Aber er hat sich ein
hohen
ziemliches Standwerk,
oh, ja.
Standbein damit aufgebaut.
Sein Magnus Opus.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat, glaube ich, auch erst mit dem nächsten Teil Zombie 2, also bei uns Day of the Dead.
Das letzte Kapitel.
War, glaube ich, auch nochmal fast 10 Jahre später, 7 Jahre später oder sowas.
Boah, da siehst du mal, wie gut wir vorbereitet sind. Aber müsste so den Dreh sein.
Ja, wir wollten ja auch jetzt nicht über den Film reden.
Nee.
Aber man hat schon gemerkt, so, er hat jetzt nicht es unfassbar einfach gehabt, mit diesem Film jetzt viel Erfolg zu haben. Was ich...
Definitiv.
Weil sehr viele Nachahmer dann in der Zeit darauf dann
ja, der ganze italienische Sektor, der dann ja da auch richtig abgeliefert hat. Seltsam zum Beispiel.
Aber da muss man zu sagen, und ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, dass jetzt diese Überleitung nämlich kommt, ist ja dieser lustige Zustand, dass es ja nicht nur eine Fassung gibt oder wie manchmal
genau.
Zwei Fassungen, irgendwie,
ja,
dass stimmt. Es halt irgendwie ein normale Schnittfassung gibt fürs Kino und einmal den Director's Cut, wie der Director dann sagt, so, boah, so möchte ich den Film haben.
Mhm.
Es gibt ja extrem viele Schnittfassungen von diesem Film.
Wie viele? 6
ja,
oder so, glaube ich. Ne?
Ich meine auch, es sind 6 Stück,
ja.
Die ja irgendwo von einer Laufzeit von knapp 2 Stunden hin bis über 3 Stunden
ja.
gehen. Ich glaube, die bekanntesten sind der Romero Cut, auch bekannt als US-Kinofassung.
Kinofassung. Und den Argento Cut.
Und den Argento Cut, was ja die europäische Kinofassung
richtig,
war.
Richtig, genau.
Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, es wäre ja so gewesen, dass Argento und Romero sich ja an sich schon kannten.
Mhm.
Und Argento als europäischer Giallo, Thriller, Horrorregisseur hatte ja auch schon Rang und Namen. Ich glaube, der war in Amerika allerdings gar nicht jetzt so krass vertreten,
okay,
weil ich glaube halt,
ja gut, in Amerika
mochten ja nicht irgendwelche Filme einzukaufen, die
richtig,
haben
lieber
dann
genau
immer remaked oder
richtig,
neu gemacht.
Richtig.
Aber ich glaube, um den halt in Europa rauszubringen, hatte dann Romero gesagt, das ist irgendwie relativ Neues.
Mhm.
Das kennt man irgendwie so im Kino noch gar nicht. Du weißt doch, wie das europäische Kino tickt. Passt den doch mal daran an. Und ich finde, der Film wirkt halt auch in manchen Szenen, so wie Argento den geschnitten hat,
mhm,
ein bisschen wie Suspiria.
Ja.
So halt irgendwie mit dieser schnellen Musik, dann halt auch mit diesen, dass es halt so ein bisschen choreografischer geschnitten ist,
ja,
ein bisschen actionlastiger geschnitten ist. Welche Fassung magst du denn am liebsten?
Den US-Cut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vermisse natürlich da den Soundtrack von Goblin. Aber ich mag auch Dawn of the Dead gerade in seinen ruhigen Momenten, wenn er sich Zeit nimmt. Das mag ich. Ich finde das Setting schön. Ich finde, die Darsteller harmonieren perfekt miteinander. Und ja, das mochte ich an dem Film halt. Dieses Langsame, dass der sich halt... Ich meine, gut, am Anfang ging es ja schon ordentlich zur Sache. Ich habe gerade sagen wollen, der steigert sich ja immer mehr, aber der hat sich ja direkt am Anfang schon...
Der hat einen guten Aufbau.
Ja.
Also das ist halt so
du quasi wirst halt
mein
direkt
absoluter Lieblingsaufbau von einem Film. So würde ich das nämlich auch genau machen. Eine starke Exposition, die
ja,
die Person oder den Zuschauer direkt fesselt. Dann kommt ein bisschen Erklärung, ein bisschen Story. Und dann halt Spannung, die sich steigert.
Ja,
ich finde,
richtig,
das ist der perfekte genau Aufbau.
Ja.
Ist zwar so ein Blankoblatt, so, wo du halt sagen kannst, so, das ist halt so, da können wir immer fahren. Mhm. Aber ich finde, gerade im Thema Horror ist das so unfassbar gut geeignet.
Ja. Deswegen, ja, ich gucke mir den Cut auch wirklich so einmal im Jahr an, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, Dawn of the Dead 5-mal in meiner Sammlung. In der Steelbox. Ach, keine Ahnung. Ja, aber ist halt auch popkulturell natürlich ein sehr, sehr starker Film. Der, ja, hat das Zombie-Genre definiert.
Auf jeden Fall.
Das mit dem Film gibt es die Regeln, das so soll das sein und so funktioniert heutzutage auch jeder Zombie-Film.
Genau, nur dass sie sich halt so ein bisschen von diesem von dieser Bezeichnung Zombie halt dann
ja,
so,
ja, richtig, genau,
entfernt haben.
In The Walking Dead waren es ja auch, haben die ja auch
das
nie
ja
einmal
Beißer.
Zombie, genau.
Das waren ja alles da die Beißer. Nur noch mal ganz kurz, also ich glaube, ich mag tatsächlich wegen der Musik von Goblin,
mhm,
auch die europäische Fassung halt irgendwie am meisten. Weil ich finde, wenn ich dann Dawn of the Dead halt auch in der US-Fassung gesehen habe und man dann einmal so die Story kennt,
ja, gut,
dann finde ich, dann ist es halt irgendwie dann schön, dann halt so diese bisschen actionlastigere Version zu sehen. Ich finde dann solche bisschen unnötig lang gemachten Sachen, irgendwie der Ultimate Extended Cut,
mhm,
ist ja, glaube ich, dann die Version, die dann irgendwann von Laser Paradise rausgebracht,
ja,
wurde, wo
auch
alles drin ist, wo die irgendwie jede Version irgendwie komplett zusammengeschnitten haben. Und ich glaube, bis auf einen einzigen Schnittfehler haben die es auch, glaube ich, perfekt gemacht. Die haben einen Achsensprung drin, soweit ich weiß. Das ist das einzige Problem an der ganzen Sache.
Okay, das weiß ich nicht.
Aber ansonsten dann halt irgendwie dann der Extended Cut, der dann einfach nochmal eine erweiterte US-Fassung ist.
Mhm.
Und diese anderen Schnittfassungen, die habe ich dann auch nicht gesehen, die es dann noch davon gibt. Das sind ja also die vier, die ich gesehen habe. Aber ich finde, da ist irgendwie dann so für mein Sehverhalten, wenn man die Story kennt, die europäische,
ja,
Fassung,
klar,
am besten.
Also ich lehne die nicht ab, ich gucke die auch. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich jedes Jahr immer nur ganz fest, weil ich will den Soundtrack von Goblin nicht haben. Ja.
Du, was gerade das Popkulturelle angesprochen hast, ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil es gibt noch zwei Sachen, die man halt zu diesem Film besprechen. Das eine ist Zack Snyders Remake von,
ja,
2004.
Definitiv.
Und das andere ist halt quasi die Nachwirkung. Weil es gibt ja viele Sachen, die mit Zombies zu tun haben, aber ich glaube, es gibt nur Dawn of the Dead, dass es wirklich geschafft hat, dass man es so viel und auch wirklich so direkt und mit so viel Hochachtung rezensiert,
mhm,
wie kein anderer Film halt, ja, in diesem Genre. Was wäre dir lieber? Sollen wir bei Film bleiben und erstmal das Remake besprechen und dann zu der Medienwirkung gehen oder andersrum?
Na, mach erstmal die Medien.
Also dann würde ich sagen, so das Erste, was mir einfällt, ist, wenn man sich ein bisschen vom Thema Film überhaupt entfernt, Dead Rising von Capcom, der erste Teil, der
Stimmt.
quasi eine spielbare Version ist von,
Night of Dawn of the Dead.
von Dawn of the Dead, der einfach komplett das Gleiche macht. Zombie-Pandemie, halt dann in der Form von einem Reporter, fliegt in ein riesiges Einkaufszentrum, wo der konfrontiert wird mit Massen an Zombies, mit richtig vielen Romero-Anleihen, wie zum
Ja.
Beispiel dem Design von der Mall, in der man spielt. Dann gibt es auch eine Biker-Gang, die halt sehr der Biker-Gang von Tom Savini halt
Das stimmt.
nachempfunden ist. Und ich finde, das ist ein unfassbar grandioses Spiel. Also meiner Meinung nach auch wirklich so das beste Zombie-Spiel, was ich halt kenne. Also mein absolutes Lieblings-Zombie-Spiel, das ich bis heute auch, ich weiß nicht, wie häufig ich das habe. Das habe ich mir damals, zu Zeiten, wo ich es noch nicht mal durfte eigentlich, habe ich es mir für die
Na,
Xbox
na,
damals
na, 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 na.
importiert. Habe mich riesig gefreut, als dann die Xbox 360-Fassung dann bei mir im Briefkasten war. Ich habe es für den PC, als es dann für den PC rausgekommen ist. Ich habe es jetzt für die Xbox Series nochmal als Remaster. Und es ist, glaube ich, wirklich so das Zombie-Spiel, was mich am längsten begleitet und was ich wirklich unfassbar toll finde.
Okay. Ja, ich habe es
Weitere.
damals gespielt, habe es aber nicht. Ich fand es ganz geil. Ich mochte den vierten Teil ja.
Vierter Teil war ja quasi auch wieder Rückkehr zu den Wurzeln, war
Back,
ja auch
ja,
wieder
genau, Back
Teil
to the
1.
Roots.
Der war ja auch cool, aber ich fand, Teil 1 hat sogar noch mal mehr, was du darin machen kannst
Okay.
tatsächlich. Also das fand ich, hat mich bei Teil 4 ein bisschen enttäuscht. Ansonsten, gibt es irgendeinen Zombie-Film, der nicht irgendwelche Romero-Anleihen hat? Bestimmt einige, aber ich
Da
sag mal,
muss man echt denken.
es gibt sehr viele, die halt immer so kleine Fitzel dann irgendwie so reinstreuen. Irgendwie diese Überlebendenzahl aus der Stadt, in der das dann spielt, die dann ganz häufig irgendwie eingesetzt wird, diese 36.000 irgendwas,
Ja.
glaube ich, glaube 36.097 oder so. Dann das ganze Zombie-Design, diese langsam schleichenden Zombies, das ist ja quasi durch Romero begründet worden.
Naja.
Ich glaube.
Zack Snyder hat es halt gebrochen, indem in seinem Film halt die Zombies gerannt sind.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das der erste Film war, weil. Welcher es ja dann noch mal richtig auf die Spitze getrieben hat, auch wenn der Film scheiße war.
28 Days
Haben die
Later,
sind die auch
da sind
gerannt?
die richtig Marathon gelaufen.
Ach so. Nee, ich meinte jetzt hier diesen World War Z mit Brad Pitt.
Ja gut, da sind die auch
Das waren
Marathon
ja, das waren ja
gelaufen.
irgendwie, da waren ja, jeder hat ja die Kraft von 10 Usain Bolts da bei
Ja,
denen.
aber ich muss sagen, auch wenn ich den Film, ich finde den okay. Ich habe mir den mal irgendwann im Extended Cut da
Ja, der
angeguckt.
Extended Cut ist deutlich besser als die FSK 12
Und
Kinofassung.
ich finde die Massen-Zombie-Szenen echt immer noch unfassbar beeindruckend.
Ja, den gut gemacht.
Ja, wirklich, die sind echt gut gemacht. Und das ist dann auch, wow, ja, wieder zurück zum Gruseligen.
Ist die gleiche Software benutzt worden, die von Peter Jackson für Herr der Ringe entwickelt wurde. Die heißt Massive. War die erste KI-Software, die Massensimulation, also Charaktere Massen simulieren
Ach
konnte.
cool,
Ja.
dafür bin ich zu alt. Erzähl weiter, Niklas, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das Zombie-Design. Und irgendwo auch zu so einer gewissen Art auch schon so diese ziemliche gnadenlose Härte, die ja auch irgendwo in jedem Zombie-Film gibt es ja immer wieder diese eine Szene, wo dann so eine ganz tragische Entscheidung getroffen werden muss, wo dann irgendwo ein Mann seine Frau umbringen muss, weil die gebissen wurde und dann irgendwie, man möchte sie noch so lange am Leben halten oder irgendwie so die Kinder sind
Genau.
irgendwie gebissen worden. Und das war ja. Ich glaube, bei Dawn of the Dead, das war ja bis zum Schluss irgendwie noch ein ziemlich krasser Kritikpunkt, dass da zum Beispiel Kinderzombies erschossen
Ja, stimmt,
werden.
in der Szene, wo sie den Hubschrauber aufgetankt
Ja,
haben.
an dieser
Ja,
Tankstelle.
genau.
Und die Szene so gibt es ja beim Zack Snyder Remake nicht. Es gibt aber dafür den Anfang, wo dieses Kind ja quasi dann tollwütig irgendwie dann hinkommt, den Vater beißt und dann die Mutter dann quasi ja der
Ne, es
Hauptcharakter wird.
ist nicht Kind, ist Nachbarskind.
Als Nachbarskind.
Genau, richtig.
Ah, okay.
Ne, aber die Szene, ich fand Dawn of the Dead hatte einen unfassbar geilen Auftakt.
Ja, das Remake dann
Ja,
meinst du,
genau,
ja.
Entschuldigung, das Remake. So kompromisslos und so straight.
Ist meiner Meinung nach halt auch wirklich einer der besten Filme, die Zack Snyder gemacht hat in seiner Karriere.
Definitiv, definitiv. Sein Erstlingswerk auf jeden Fall ein Hit.
Ja. War das sein
Definitiv.
Erstlingswerk?
Ich meine ja, auch alleine, ja, ich habe früher im, in der, im Kino gearbeitet Und die beiden Filme, die das Zombie-Genre ja wieder aus der Traufe geholt haben, waren ja Dawn of the Dead, Dawn of the Dead. Nein, Moment, jetzt habe ich mich vertan. Nochmal. Land of the Dead. Dann kam ja noch hier zeitgleich 28 Days Later. Und auch irgendwie relativ folgennah Dawn of the
Ja, die waren alle dann irgendwo so zwischen 2003 und 2005,
Dead. Ja,
glaube ich,
genau. Und
ne?
dann ging das wieder so ein bisschen los mit der Zombie-Welle. Ich habe früher, habe ich in den, als ich angefangen habe, DVDs zu sammeln, habe ich wirklich Zombie-Filme gesammelt. Aber da war das ja noch nicht so, das Spektrum noch nicht so weit ausgefächert wie heutzutage.
Aber die
Ne?
Qualität war ein bisschen besser.
Ja, wenn die Produzenten sich denken, so, komm, wir haben jetzt hier eine Mio, was machen wir? Ach, irgendwas mit Zombies, das geht immer.
Genau, konnte es immer schön günstig produzieren, ja, eigentlich.
Ja, deswegen.
Genau, und wo man dann jetzt halt eigentlich schon bei dem Zack Snyder Remake ist. Ich finde, der Film funktioniert absolut. Der ist meiner Meinung nach eins, also wirklich eins der Remakes, die man wirklich gebrauchen kann. Weil ich glaube, wenn man jetzt jemanden, der wenig Ahnung von Filmen hat oder der kein Interesse so an Filmgeschichte hat, der einfach nur sagt, so, ich habe meine Sehgewohnheiten. Ich bin, keine Ahnung, Kind der 2000er und meine Filme, die sollen halt auch aussehen wie Filme, die um 2000 bis jetzt halt rausgekommen sind. Da passt dann so ein langsamer Dawn of the Dead nicht wirklich rein.
Ja, stimmt.
Und ich glaube dann auch bei vielen, die erkennen den Horror dann auch nicht so, weil die sich viel zu sehr dann darauf fokussieren, so, die sehen blau aus,
Ja.
das Blut sieht aus wie, keine Ahnung, Aviasoße oder wie die heißt. Und können sich dann gar nicht so richtig darauf einlassen.
Aiwa,
Aiwa.
Aiwa, glaube ich.
Und dann haben die halt ihre festgefahrene Meinung. Und da finde ich, ist dann das Remake von Zack Snyder wirklich genau der Sweet Spot, der halt sehr hochachtungsvoll mit dem Original umgeht, aber es zum einen nicht eins zu eins kopiert,
Richtig.
sondern es quasi einfach nur so als Steilvorlage nimmt und es wirklich auf diese 30 Jahre später ist richtig gut transportiert.
Ja, ich fand bei dem Remake Dawn of the Dead erstmal die Härte natürlich ziemlich geil damals, weil der hat mich echt kalt erwischt. Also er ist jetzt nicht super hart, aber für das, was damals in Deutschland noch so geht, war der schon echt ordentlich hart und hatte eine fantastische Atmosphäre. Und ja, ich fand halt den Anfang von Dawn of the Dead Remake schon mega stark. Auch die Begleitung der Musik von, also hilf mir
Johnny
mal,
Cash.
Johnny Cash. Fantastischer Auftakt.
When a man comes around.
Ja, richtig. War so ein fantastischer Auftakt. Weil der so viel Vollgas gegeben hat. Am Anfang noch ganz slow, hier in der Dingens, in der Klinik, dies, das, wo du schon gemerkt hast, oh, da ist eine Epidemie, weil da die ersten Leute mit
Ja.
Bisswunden reinkamen. Und dann mit diesem kleinen Nachbarszombie-Mädchen, das war schon, ging schnell. Ging echt schnell.
Vor allem auch diese Szene, wenn dann halt so ein Kind damit involviert ist. Ist zum einen ja auch wirklich in jedem Kinofilm
Ein
ja immer ein
Tabuthema,
sehr, sehr
ja.
großes Tabuthema. Und zum anderen zeigt es aber auch, dass diese Zombies ja in jeglicher Form eine Bedrohung
Absolut,
darstellen.
ja.
Und quasi je kleiner, desto gefährlicher.
Je kleiner,
Also,
desto gemeiner.
wenn du jetzt zum Beispiel dann halt so diesen typischen 24/7 Donut essenden US-Polizisten dir dann so vorstellst, der gerne mal so klischeemäßig dargestellt wird. Der als Zombie, der kommt ja nicht so schnell hinterher.
Ja.
Aber so ein kleines, so ein kleiner Achtjähr, also eine kleine Achtjährige oder sowas, die kommt ja überall ran.
Ja.
Und das fand ich, haben die in diesem Film, da haben die schon mit so einer gewissen Angst auch gespielt. So dieses, wieder dieses, das Kleine, das ist süß, eigentlich müssen wir es beschützen, aber es ist eigentlich auch absolut tödlich und für uns tödlich, wenn wir es jetzt nicht, wenn wir nicht irgendwo flüchten.
Na, ja, ich fand,
Und,
oh,
nee,
erzähl
mach
weiter.
ruhig.
Ich fand halt die Szene auch geil, als sie mit dem Auto weggefahren ist und diese ganze Nachbarschaft
Stimmt,
halt
da noch drauf, genau.
so. Man merkt halt, jetzt ist es vorbei. Die
Diese ganze Feindseligkeit,
genau,
die
die
dann da so
ganze
gestaltet und
Feindseligkeit,
geschürt wird.
nicht nur ja von den Zombies, sondern auch von den Menschen, die das Auto klauen wollen, von ihr oder generell über Leichen gehen,
Ja.
nur um ihre eigene Haut zu schützen, fand ich wirklich ein starker Auftakt.
Total.
Und der
Weil
Film blieb aber auch stark.
es sind immer wieder so neue Charaktere und neue Handlungsstränge aufgemacht worden. Nicht zu viele, sodass es halt
Ja.
irgendwann überladen war, sondern halt irgendwie in einem realistischen Maße.
Sehr zu empfehlen übrigens im Director's Cut,
Ja,
Dawn of
auf
the
jeden Fall.
Dead.
Also ich habe den bisher auch, glaube ich, nur im Director's Cut
gesehen. Ich habe den im Kino damals im Nicht-Director's Cut gesehen. War dann aber froh, als dann diese längere Version rauskam, die wesentlich mehr Tiefe in den Film bringt durch die Entwicklung der Charaktere. Also sehr zu empfehlen, das Remake.
Finde ich auch. Also es ist, wie gesagt, es geht absolut hochachtungsvoll mit dem Original um.
Mhm.
Und es zeigt auch, finde ich, noch mal deutlich mehr, wie stark halt in so einer Notsituation, also anders als jetzt so Corona zum Beispiel, wo es halt quasi darum ging, halt irgendwie so, da wusste ja jeder so, es ist jetzt nicht jetzt irgendwie so, du mutierst nicht dazu.
Ja.
Du hast irgendwie eine scheiß Krankheit, die dich vielleicht auch ziemlich unangenehm ausnockt. Aber halt, es ging jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie so um Leben und Tod. Und jetzt hat man ja mal diesen konkreten Vergleich, wodurch dann halt so ein Pandemiefilm ja auch irgendwie in der allgemeinen Wahrnehmung halt auch nochmal ein Stück weit anders wirkt.
Ja.
Und wenn man sich dann vorstellt, wie die Leute trotzdem, dass halt Corona schnell bekämpft werden konnte, dass man schnell eingestiegen hat und halt versucht hat, das möglichst gut umzusetzen alles, wie die Leute da ja schon teilweise ausgeflippt sind.
Ja.
Und dann, stell dir das mal vor, jetzt kommt wirklich so eine Pandemie, wo die Leute wirklich um ihr eigenes Leben halt kämpfen müssen, die würden ja wirklich auch, also das hat mir das gezeigt, die würden wirklich über Leichen gehen.
Ja, ja.
Also ich glaube, wenn jetzt dann irgendjemand da auf der Straße steht, die würden wirklich dann lieber drüber fahren, als irgendwie helfen.
Mhm.
Und ich finde, das hat, ich glaube, das passt in diesem amerikanischen Setting auch nochmal sehr, sehr gut.
Absolut.
Weil halt dieser Zugang zu Waffen, dann halt auch diese, immer diese komische Einstellung zwischen verschiedenen Einwohnertypen da halt und einkommensstarken Menschen halt irgendwie so unterschiedlich ist, passt Dawn of the Dead im Remake einfach deutlich besser in die aktuellen Sehgewohnheiten.
Absolut.
Und der wirkt nicht wie so ein klischeemäßiger Anfang 2000er Film.
Das stimmt, das stimmt. Die Optik ist eigentlich relativ nice.
Genau.
Zeitlos.
Ja. Ich glaube, es war einer mitunter der ersten Filme, weil ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin ja sehr an dem Filmemachen auch interessiert. Ich meine, das war einer der ersten Filme, die halt auch komplett digital gedreht
wurden. Okay,
das wusste ich. Ich finde, das merkt man dem Film in manchen Szenen noch an, weil der Film ja auch sehr dunkel ist. Da merkt man dem halt an, dass er manchmal so ein bisschen grisselig
genau,
halt irgendwie richtig. So wirkt. Aber ich finde, der ist halt auch so ästhetisch dabei noch gefilmt. Das ist ja irgendwann den Zombie-Film abhanden gekommen.
Ja, richtig.
Irgendwann genau. War Zombie, hat man dann irgendwie gedacht so, Zombie, wir können das jetzt nicht mehr mit diesen tollen, durchgeplanten Kameraeinstellungen drehen. Zombie heißt jetzt Found Footage. Leute, irgendwie, das geht von, wir gucken uns die Handyaufnahme an, die Überwachungskameraaufnahme und danach, keine Ahnung, sieht man nur noch irgendwelche Leute, die mit irgendwie Bodycams durch die Gegend gerollt sind. Und dir wird einfach nur noch schlecht beim Gucken.
Ja, das stimmt.
Das finde ich jetzt überhaupt gar keine schöne Entwicklung. Aber
ja, mit 28 Days Later ging es ja los mit diesem richtig hektischen.
Ja, wobei der halt irgendwie auch noch, der verglichen mit dem, was danach gekommen ist, finde ich 28 Days Later noch schön anzusehen.
Ja, absolut, natürlich. Also das sind meine Top 3 der neuen Zombie-Filme. Halt Dawn of the Dead, dann Land of the Dead und 20. Shaun of the Dead ist natürlich auch der Wahnsinn, aber anderes Genre.
Ja.
Obwohl Horror-Komödie stehen wir bei als Superfilm.
Also ich finde, Shaun of the Dead war ja der erste Film, den ich hier aus dieser Cornetto-Reihe gesehen habe. Und auch, glaube ich, der erste Film, den ich mit Simon Pegg gesehen habe.
Okay.
Und ich fand den wirklich total toll. Also der nimmt ja wirklich kein Blatt vor dem Mund, auch irgendwelche Klischees halt wirklich so komplett ganz stumpf zu zeigen und wie blöd die halt auch manchmal einfach sind. Aber er geht trotzdem halt mit diesen ganzen guten Vorlagen, geht er immer noch sehr, sehr, sehr gut um.
Lustiger Fun Fact, in Land of the Dead gibt es eine Szene mit Simon Pegg und, wie heißt der nochmal? Nicht Nick Frost, der Regisseur, Edgar Wright.
Ach.
Das sind die an den Ketten in diesem Jahrmarkt, da gibt es
irgendwie,
wo die Zombies da an der Kette hängen und die dann Polaroids von den Zombies machen.
Ah, okay.
Das sind Simon Pegg und Edgar Wright.
Da muss ich mir den nochmal angucken.
Weil George Romero das halt so toll fand, dass die halt so liebevoll mit diesem mit diesem lustigen Mix dann aus Zombie und Comedy gemacht haben, war damals George Romero tatsächlich echt von begeistert.
Krass. Ja, es zeigt dann ja auch, dass er zum einen sehr interessiert daran war, was aus seinem Baby quasi
Ja,
geworden ist
ja.
und wie das dann halt auch weitergeht und wie die Medienwirkung davon ist.
Aber bei Shaun of the Dead, es war auch alles so liebevoll, die Hommage an das ganze Genre.
Total.
Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, der Witz ist einfach fantastisch.
Ja. Also man muss schon auf diesen
Britischen
englischen
Humor, ja.
Humor stehen, so dieses, der ist ja nicht für jeden was,
Ja, sehr trocken halt, ne?
ja trocken und halt sehr, sehr bissig.
Sehr bissig, das stimmt.
Und ich finde, das hat
Passt
er
zum
wirklich.
Thema Zombie, ne? Snaggedy Snack.
Ja, und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo du halt auch direkt über George R. Romero gesprochen hast. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde, also müssen wir auch langsam mal hier zu einem Ende kommen. Damals bei dem ersten Call of Duty Black Ops, da gab es noch Bezahl-Add-ons. Und ein Bezahl-Add-on war dann für den Zombie-Modus, wo du dann halt echt mit George R. Romero und ich glaube auch mit diversen anderen
War da nicht
Charakteren
auch
aus
Danny
seinen.
Trejo und so weiter dabei?
Genau, die gab es auch noch
Ja,
damit. Und da
lustig.
gab es dann halt so ganz viele Ikonen halt von diesem sleazigen Horrorfilm
Hatte
der
ich mal als
damaligen
Trailer
Zeit.
bei YouTube gesehen, aber tatsächlich
Und dann konntest du tatsächlich dann mit George R. Romero dann in den Zombie-Modus
nie.
spielen.
Geil.
Und
Mit seiner dicken Brille.
genau, also das ist ja so sein absolutes
Ja,
Markenzeichen. Klein,
absolut.
weiße Haare, dicke Brille.
Ja, ich glaube, der hat Cola-Flaschenböden in seiner Brille.
Ja.
Wahnsinn.
Der war irgendwie am Ende, muss ja wahrscheinlich mega viel Geld gehabt haben, weil der hat sich ja ich glaube, der war ja nicht dumm, der hat sich wahrscheinlich sehr be daran beteiligen lassen an seinen
Gehe ich
ganzen,
auch von
an allem,
aus.
was ihm dann halt seinen Namen trug, hat er auch vieles produziert, aber halt so auf seine so fein geschliffene Brillengläser hatte der, glaube ich, keinen Bock.
Ja.
Ich glaube, der hat auch irgendwie einfach so 20 Jahre lang die gleiche Brille.
Das stimmt, das stimmt.
Oder 40.
Mindestens. Seit der Geburt.
Der Arme.
Baby mit solchen riesigen Gläsern. Sehr lustig auch.
Ja, was bleibt am Ende noch zu sagen? Also, ich glaube, wir sind uns einig. George R. Romero kann man wirklich als einen absoluten Meister seines
Absolut.
Fachs verstehen.
Sei es The Fog, der Nebel, Mächte des Wahnsinns, wirklich fantastisch. Er hat viele fantastische Filme gemacht. Aber Dawn of the Dead war wirklich sein absolutes Meisterwerk oder ist sein absolutes
Ja.
Meisterwerk.
Also Dawn of the Dead ist einfach
Es
absolut
hat auch so
genial.
viele Genres geprägt, halt. Nicht nur Horror, sondern allgemein ist es so unfassbar in die Popkultur eingeflossen.
Er hat dafür gesorgt, dass halt das Kino sich deutlich freier zeigen konnte.
Genau, dass es ein bisschen härter wurde.
Er hat halt ein ganzes Genre quasi mit einem Film definiert.
Richtig.
Er hat das Filmemachen, muss man einfach sagen, hat er einfach drauf, also auch rein vom Handwerklichen her. Und ich glaube, es gibt nichts, wo ich sagen würde, so. Das stört mich. Die letzten beiden, die er dann gemacht hat, diese Found-Footage-Zombie-Filme,
Die habe ich mir gar nicht erst
die waren
angeguckt.
zwar dann Diary of the Dead und dann noch.
In dem Moment, ja, Diary of the Dead,
Und dann kam, glaube ich, noch Survival of the Dead
Survival of
oder
the Dead,
sowas.
genau.
Ich habe da reingeguckt und mit denen bin ich nicht warm geworden, aber da merkte man halt auch, dass er irgendwo dann da irgendwo Geld bekommen hatte, um irgendwo auf so einen Zug
Ja.
aufzuspringen, wie das jetzt dann irgendwie weitergehen sollte.
Vor allen Dingen, als du schon gesehen hast, dass so viel CGI eingesetzt worden ist, hat mich auch rausgeholt. Ich habe die tatsächlich oben bei mir in der Sammlung, aber noch unge. Also, ich habe die mal, glaube ich, 10 Minuten pro
Geht mir
Film.
genauso. Ich habe die halt ein bisschen durchgespult, hat mich nicht abgeholt.
Ja.
Killcounts auf YouTube geguckt, waren auch
Ja, bei
irgendwie
mir war das ähnlich. Ja.
relativ lahm irgendwie.
Ja.
Aber ich finde, die Originaltrilogie bis Zombie 2 und dann auch noch Land of the
Land of the
Dead.
Dead ist ein grundsolider
Ja,
Zombie-Film.
definitiv. Hat
Also,
schon auch ein bisschen mehr CGI.
ja, aber ein sehr hochproduzierter B-Film.
Genau.
So kannst du
Und das
sagen.
war halt irgendwie immer das, was George R. Romero gemacht hat. Er war irgendwie immer so der Meister der B-Movies halt.
Auch Ghost of Mars, du wirst lachen, den Film finde ich super. Aber wegen dem coolen Ice Cube, der spielt da alle an der Wand. Ja, was noch so zum Fazit? Also, Dawn of the Dead ist einfach eine 10 von 10, ein
Ja,
absolutes Meisterwerk.
definitiv.
Ich kann verstehen, wenn Leute Berührungsängste damit haben, wie du schon gesagt hast, mit
Gerade
dem
die ein bisschen
Blut,
jünger sind.
mit dem
Ja.
alten Design. Aber ja, sollte man echt geguckt haben. Also
Also
gibt von
irgendwo ist
uns
das.
eine super Empfehlung.
Ja, also ich bin auch dabei, also ich kann mich dem nur anschließen. Also ist definitiv ein 10 von 10 Film. Also es gibt nichts, was mich an dem Film stört. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, dass der Film irgendwo was besser machen könnte. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, ist das auf jeden Fall wert.
Ja.
Wenn man sagt so, ich habe gar keinen Bock auf Filme aus dieser Zeit, das interessiert mich absolut nicht die Bohne. dann sollte man sich auf jeden Fall das Zack Snyder Remake Richtig. Angucken. Und Zack Snyder jetzt nicht danach bewerten, was er hier mit Army of the Dead oder sowas naja, gemacht richtig. Hat, sondern halt mal...
Der hat auch super Filme gemacht. Watchmen, ne, ist auch von Sachsen.
Er hat gute Filme gemacht.
Aber
meistens einen guten, einen schlechten.
Ja, das stimmt.
Jetzt ist eher die schlechte Phase schlechte bei Phase, ihm.
Ja.
Ich finde, man kann auch sehr gut über Dawn of the Dead mitreden, wenn man nur das Remake gesehen hat. Mhm. Und vielleicht kriegt man ja dann irgendwann mal Lust, auch das Original. Man macht auf jeden Fall nichts falsch damit.
Da könnte man sich zum Beispiel vorsichtig an den Land of the Dead rantasten.
Dass man quasi rückwärts einmal so guckt.
Ja, ne? Ist ja, die Zusammenhänge sind ja egal. In Night of the Living genau. Dead kommen sie gerade, Zombie Dawn of the Dead sind sie halt dabei.
Ja, du könntest die eigentlich wirklich rückwärts gucken und du siehst dann die Rückwärtsentwicklung dabei, ja. Dass du halt erstmal mit Land of the Dead anfängst. Und dann denkst du dir so, ja Mensch, der war ja echt gut.
Ja.
Dann passt das ja auch mit den Sehgewohnheiten
Richtig.
Von Dawn of the Dead, dem Remake dann zusammen,
ja.
Der eigentlich dann nicht Triple-A-Film ist, aber auf jeden Fall Double-A, würde ich schon sagen. Mhm. Der ist ja wirklich sehr hoch produziert. Dann guckst du dir Zombie 2 an, Day of the Dead.
Ja.
Der ja auch nochmal, also ich finde bei Day of the Dead, da müssen wir auch eine eigene Episode Definitiv. Mal so machen. Aber einmal nur um es kurz zu spoilern. Ich finde alleine schon diese Anfangssequenz, wenn die halt diesen
Flug
über die... Über Miami oder so
da. Ja, machen. Florida da irgendwo,
Florida. Genau. Also da merkt man schon, dass da so unfassbar hochwertige Effekte eingesetzt worden sind. Also das ist wirklich hervorragend.
Ist Deutschland immer noch beschlagnahmt?
Immer noch.
Zombie 2, ja.
Eieiei.
Hat ja Arte letztens so richtig auf Fresse gekriegt. Die haben den ja uncut gezeigt.
Ah. Das habe ich auch noch mitbekommen, stimmt.
Das war lustig.
Ja, und dann ist man ja schon bei dem Original Dawn of the Dead. Und wenn man den dann auch noch durchgehalten hat und sagt so, ja, ich kann verstehen, der war gut. Dann guckt man sich noch Night of the Living Dead an und dann hat man quasi zwar rückwärts die ganze Zombie.
Die Filme funktionieren halt auch in sich geschlossen.
Genau.
Also man
hat ja keinen roten, also man hat irgendwo einen roten Faden, der sich durchzieht.
Ja, ist halt
die, aber es ist ja nicht
dass die Pandemie Story oder diese Epidemie halt immer stärker
ja.
wird.
Und dann ist ja egal, in welcher Reihenfolge. Nee, und dementsprechend ein Film sehr maßgebend fürs Kino, sehr maßgebend für uns beide.
Für uns beide persönlich.
Und die Medienwirkung oder die Nachwirkung von diesem Film, dass jetzt 2024, also nach 56 Jahren, nach dem Erscheinen von diesem Film,
56.
immer noch über den Film gesprochen wird und geschwärmt wird.
Nee, 46.
46 Jahre,
genau.
Stimmt.
Ich wollte gerade schon sagen, Moment mal, so alt bin ich ja noch gar nicht, weil ich bin Baujahr 77 und
gerade war krass.
Erzähl weiter.
Stimmt, da hatte ich einen kleinen Denkfehler drin. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Meisterwerk. Man sollte ihn sich angucken. Und er hat eine Wirkung, die wenig Filme so geschafft ja. haben. Und dementsprechend glaube ich hier eine absolute Empfehlung von beiden Seiten.
Definitiv. Also wie gesagt, ich sage, es ist eine 10 von 10. Ist auch in den Top 10 meiner absoluten Lieblingsfilme, der Dawn of the Dead. Und ja, man kann eigentlich auch den Zack Snyder Remake, kann man eigentlich auch dazu setzen. Weil ich finde... ich finde beide Editionen halt, also beide Filme halt richtig geil.
Auf jeden Fall.
Und wenn ihr abgedrehte Musik mögt, dann natürlich den italienischen Cut, den Argento Cut, wegen dem ziemlich geilen Soundtrack von The Goblin. Und ja, wenn man sich denkt, oh, der ist mir aber doch ein bisschen zu knackig erzählt, kann ich auch wirklich sehr den Extended Cut, den amerikanischen Kino-Cut.
Genau, die US-Kino.
Der halt mehr auf die Charaktere eingeht und ein bisschen mehr Charakterentwicklung zeigt
genau.
im ganzen Film.
Ich weiß nicht, ob man die irgendwo streamen kann. Ich meine, das wäre vielleicht auch eine gute Sache, wenn sich das die Leute hier anhören, dass man dann mal für die Folge an sich mal sagen könnte, wo die gestreamt werden. Ich glaube, das ist jetzt eher so einer der Filme, der nirgendwo gerade gestreamt wird.
Ne, ich glaube, bei YouTube vielleicht.
Auf jeden also Fall. Vielleicht kann man es irgendwo im Internet finden. Es ist auf jeden Fall wert. Und ich glaube nicht, dass wir bei jedem Film, bei dem wir sprechen, dass wir da so hoch traben werden. Ich glaube, es wird auch sehr, sehr viele Filme geben, wo wir mit den Händen über den Kopf zusammen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken so, oh Gott, was haben wir denn da für eine Grütze gesehen?
Grütze, der Film.
Als kleiner Ausblick für die Folge 2.
Mhm.
Der große Film, den wir geplant haben zu besprechen, ist ja Maniac.
Maniac, genau.
Das Original. Wie wir aber dann auch jetzt vorgenommen haben, wenn wir auch das Remake ja immer mit besprechen, damit es nicht dann immer eine extra Folge dann für den gleichen Film quasi gibt. Und der zweite Film, da werden wir uns noch überlegen, welchen wir da besprechen.
Ja,
Ideen habe ich schon. Aber das werden wir jetzt erstmal überraschend machen. Hast du denn eine Hausaufgabe. Hast du einen Wunsch, den ich mir angucken soll bis zum nächsten Mal? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht?
Tatsächlich nicht. Was kann man denn mal nur gucken? Das kennst du ja alle schon. Jetzt muss ich kurz echt überlegen. Hast du eine Hausaufgabe für mich, um das schon mal zu vereinfachen?
Ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich fürs nächste Mal dann schon zum Besprechen schaffen.
Mhm.
Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn man das beim nächsten Mal dann halt auch bespricht. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir beide mal den Film Killing of a Sacred Deer gucken.
Mhm. Habe ich immer noch nicht gesehen, leider.
Breche ich ja jetzt leider schon dann diese konkrete Horrorvorstellung. Aber der Film ist so speziell gemacht. Ich finde, der spielt irgendwo mit dem Horror.
Ich kann ihn sogar alleine gucken. Den gibt es bei Sky oder auf irgendeinem Streamingdienst, den ich habe, gibt es den Film.
Genau, also dann entweder, dass du den halt alleine mal anguckst oder dass wir den halt irgendwie mal gemeinsam gucken.
Ja, klar,
ich hätte auch nochmal Bock,
den
zu gucken. Da müsste man halt gucken, ob wir den besprechen. Aber vielleicht machen wir das dann für die nächste Folge, dass wir uns dann jetzt erstmal Überraschung aussuchen,
ja,
was wir in der nächsten Folge noch als zweiten Film besprechen. Und dann in der quasi Abfolge 3 dann mit den Hausaufgaben dann
konsequenter anfangen. Da wird komplett durchgezogen.
Das wäre cool. Ja, ich bedanke mich erstmal.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ich fand, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Definitiv, auch wenn es sehr strukturlos manchmal war. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, ist unser erster.
Genau, also es wird auch mehr Struktur bekommen, wenn man dann ein bisschen mehr Routine da drin hat.
Ja.
Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht.
Ich fand es auch sehr angenehm.
Wir wünschen Zuhörern, wahrscheinlich allen zwei, die es hören werden, wünschen wir alles Gute.
Einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Mittag, eine gute Nacht. Keine Ahnung, wann ihr es hört. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen entspannten, schönen Tag, dass wir euch ein bisschen aufheitern konnten und Filmempfehlungen geben konnten.
Ja, bis zum nächsten
Bis
Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ungefähr in einem Monat dann wieder. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüssikowski.